Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 24. November 2025, in wenigen Sekunden 22.30 Uhr und in genau einem Monat, am 24. Dezember, da haben wir schon Heiligabend, also Weihnachten. Es geht also mit großen Schritten aufs Jahresende zu und zuletzt haben die Börsen ein bisschen verrückt gespielt. Leider kann ich das derzeit nicht mit meinen YouTube-Videos tracken. Zum einen, weil ich unterwegs bin, aktuell zum Beispiel der Podcast aufgenommen hier in Frankfurt, wo ich auf dem Eigenkapitalforum bin. Zum anderen würde es aber, selbst wenn ich zu Hause wäre, nicht klappen, denn wir hatten einen Wasserrohrbruch und da stehen derzeit die Bautrockner im Büro. Und ja, insofern ist es auch ganz gut, dass ich im Moment nicht zu Hause bin. Allerdings ist es natürlich insofern etwas dumm gelaufen, dass zuletzt die Märkte derart verrückt gespielt haben, ausgerechnet, als ich das leider nicht covern konnte. Nun, es ist, wie es ist. Ich kann es leider nicht ändern. Es ist aber keineswegs so, dass ich mich nicht melden würde. Ich habe weiterhin alle Fragen bei YouTube beantwortet und der Podcast, der geht natürlich auch weiter. Den kann ich auch hier im Hotel aufnehmen, wenngleich ich jetzt mein richtiges Mikro nicht dabei habe. Das heißt, das hier ist jetzt das im Apple MacBook verbaute. Insofern, wenn der Ton ein bisschen schlechter sein sollte, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum aktuellen Marktgeschehen und dabei zunächst mal zu dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Denn dort hatten sich ja zahlreiche FOMC-Mitglieder, FOMC steht für Federal Open Market Committee oder zu Deutsch der Offenmarktausschuss, und das ist das zuständige Gremium, geldpolitische Gremium bei der US-Notenbank Federal Reserve. Und einige dieser Mitglieder dort haben sich dahingehend geäußert, dass im Dezember die Zinsen in den USA nicht weiter gesenkt werden dürften, denn die Inflation sei ein Problem und insofern müsse man hier weiter eine restriktive Geldpolitik fahren, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, denn die liege ja auch noch deutlich über dem Ziel von 2%, das die Federal Reserve genannt hatte. Richtig ist, dass sie darüber liegt. Man muss aber sagen, dafür, dass beispielsweise Trump da seine Zölle durchgesetzt hat, ja auch weitestgehend beispielsweise gegenüber der EU, dafür hält sich die Inflation dann doch noch in Grenzen. Hinzu kommt, Trump hat auf der anderen Seite auch einige inflationsdämpfende Maßnahmen ergriffen, wenn man so will. Man hat sich hier mit Saudi-Arabien, dem weltgrößten Ölproduzenten, wenn man so will, arrangiert, sodass die zuletzt, obwohl der Ölmarkt eigentlich gut versorgt ist, noch die Förderquoten erhöht haben im Rahmen der OPEC, der OPEC Plus. Und alles in allem, ja, sieht es in den USA derzeit nach einer Wirtschaft aus, auch nach den Quartalsberichten, die wir zuletzt bekommen haben, die sehr K-förmig verläuft. Und was bedeutet das nun? Ein K, wenn man sich den Buchstaben K sich anschaut, da geht ein Bein nach oben und das ist natürlich der Bereich Technologie und hier insbesondere der Bereich künstliche Intelligenz, KI oder auf Englisch Artificial Intelligence, AI. Und da läuft es natürlich absolut rund und natürlich auch an allem, was an dieses Thema angrenzt. So hat zum Beispiel der Baumaschinenkonzern Caterpillar zuletzt gesagt, dass man derzeit so viele Aufträge bekomme, für neue Datacenter zu errichten, dass es da richtig brumme in seinem Geschäft. Und insofern ist selbst eine Caterpillar, wenn man so will, dann jetzt ein KI- oder auch AI-Profiteur. Ansonsten natürlich Alphabet Google, die ja vor anderthalb Jahren noch von vielen als KI- oder AI-Verlierer verspottet wurden, was ich nie nachvollziehen konnte, denn die Grundlagenforschung des ChatGPT, also dieser Large Language Models, LLMs, die dort verwendet werden, die hat kein geringerer als die Alphabet-Tochter Google in Form von Google Brain damals geliefert. Der Fehler, wenn man so will, war nur, dass Google Brain diese Grundlagenforschung erledigt hat und dann, was man dort herausgefunden hat, allen zur Verfügung gestellt hat. Und darauf hat dann eben OpenAI sein ChatGPT und anderes gebaut. Man hätte da natürlich auch Geld für verlangen können. Das wäre rückblickend vielleicht besser gewesen. Aber Google hatte ja in der Vergangenheit den Ansatz Don't be evil. Und zudem wollte man natürlich der KI-Technologie zum Durchbruch verhelfen. Und dementsprechend hat man das ganz bewusst so gemacht. Es war allerdings dann ein schlechter Witz, dass vor anderthalb Jahren plötzlich gerade dieser Konzern, der die Grundlagenforschung hier geliefert hat, dann als Verlierer dieser Technologie gegolten hat. Nichtsdestotrotz, dieses Narrativ geht weiter, wenn man sich anschaut, viele Software-as-a-Service-Firmen, wie zum Beispiel Salesforce, wie zum Beispiel Workday, aber ich könnte jetzt noch zig andere Namen nennen, das sind nur so mit die bekanntesten, die zuletzt unter Druck standen, Adobe sicherlich auch zu nennen, weil man hier sagt, das seien auch KI-Verlierer. Und das kann ich auch beim besten Willen hier nicht feststellen. Eine Salesforce beispielsweise, auf der einen Seite konnte man schon eine Menge Entwickler entlassen, weil man eben hier künstliche Intelligenz einsetzt, um zu programmieren. Das heißt, man kann dann sehr viele Entwickler einsparen, weil die KI eben diese Entwicklungsarbeit übernimmt. Microsoft hat ja schon gesagt, dass bei ihnen, glaube ich, mehr als 30%, mittlerweile fast Richtung 50% der Entwicklerarbeit durch KI auch mittlerweile substituiert wird. Das heißt, da kann ich auf der einen Seite schon mal nicht feststellen, dass das ein KI-Verlierer wäre, denn man profitiert ja massiv davon. Aber auf der anderen Seite erstellt natürlich auch Salesforce solche KI-Agenten, die natürlich dann von den Kunden genutzt werden können. Und das ist ebenfalls eigentlich eine gute Sache. Ich verstehe allerdings durchaus Bedenken, denn es gibt natürlich einige Anleger, die sagen, okay, wenn aber die KI-Agenten jetzt den Job verschiedener Menschen übernehmen, dann werden in Zukunft die Unternehmen, die Salesforce-Software oder andere Software einsetzen, nicht mehr so viele Arbeitsplätze buchen müssen, weil ja die KI das übernimmt. Und da muss man natürlich Lösungen finden. Das ist so ähnlich wie damals die Transformation vom Software-Lizenzgeschäft, vom klassischen Software-Lizenzgeschäft zu Software-as-a-Service. Und hier muss man natürlich dann Wege gehen, wie sie zum Beispiel Palantir bestritten hat, die dann auch für den Einsatz von solchen KI-Agenten entsprechend Geld verlangen, was ja doch zuletzt zu einem rasanten Wachstum und einer Kursexplosion in der Aktie geführt hat. Alles in allem aber, wie gesagt, ein heißes Thema, aber zuletzt an den Märkten dann etwas unter Druck geraten. Deshalb, weil eben die Federal Reserve oder viele FOMC-Mitglieder sich relativ hawkisch gegeben haben. Man muss aber sagen, angesichts von Staatsschulden in den USA von 38,3 Billionen US-Dollar, von denen etwa ein Drittel jetzt zur Refinanzierung ansteht, weil die ehemalige US-Finanzministerin Janet Yellen zuletzt bevorzugt auf kurzlaufende Staatsanleihen gesetzt hat, also eher kurzlaufende Staatsanleihen emittiert hat, um so die Zinsen nicht zu stark steigen zu lassen. Und angesichts dieser Situation kann man natürlich in den USA keine Zinsen von 5% oder 6% durchsetzen, selbst wenn man das vielleicht aus Inflationsgründen müsste. Hinzu kommt, wie gesagt, diese K-förmige Entwicklung. Einerseits der Boom im KI-Sektor, im Technologiesektor zum Teil damit und angrenzend, aber auf der anderen Seite dann eben auch eine eher schwache Wirtschaft. Und das ist eben das zweite Bein des K, was nach unten geht. In der zu Dotcom-Bubble-Zeiten hat man gesagt, Old Economy. Beispielsweise die Fastfood-Ketten Chipotle, Mexican Grill und Co. haben zuletzt keine guten Quartalszahlen gemeldet, weil man hier sagt, immer weniger junge Menschen kommen, die essen lieber zu Hause, weil sie eben nicht das Geld haben, weil sie unter Druck stehen. Dann natürlich auch der Einzelhandel. Klar, eine Walmart, da boomt es zwar, aber viele andere Einzelhändler haben hier doch eher schwache Quartalszahlen geliefert und auch selbst solche Baumarktketten, die ja noch in der Corona-Pandemie zu den großen Gewinnern gehört haben, wie zum Beispiel Home Depot, zuletzt mit eher enttäuschenden Zahlen. Und wenn man sich das so anschaut, dann hat man, wie gesagt, so eine K-förmige Entwicklung. Übergeordnet dominiert natürlich die Technologiebranche und deswegen sehen die Wirtschaftsdaten auf den ersten Blick noch ganz gut aus. Aber viele US-Amerikaner, Joe Doe, wie sie doch genannt werden, in Deutschland würde man vielleicht sagen Otto Normalverbraucher, die profitieren eben davon nicht, weil die eben generell nicht im Silicon Valley arbeiten. Selbst im Silicon Valley wird eben durch KI ein wenig disruptiert. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann kommt die Federal Reserve eigentlich nicht darum herum, hier die Leitzinsen zu senken, sowohl im Dezember als auch dann in der Zukunft, das heißt im neuen Jahr 2026, zumal man dann auch noch sagen muss, dass diese neuen Technologien, seinerzeit schon das Internet, das sogenannte World Wide Web und jetzt eben das Thema künstliche Intelligenz, tendenziell deflationär wirken. Damals das Internet, weil man direkt Preise vergleichen konnte und immer zum niedrigeren Preis dann greifen konnte. Und das Thema KI, weil jetzt der Arbeitsmarkt dadurch komplett umgestellt wird, disruptiert wird und es dadurch natürlich viele Arbeitskräfte freigesetzt werden, was dann natürlich zu einem Überangebot an Arbeitskraft führt und dementsprechend werden die Löhne nicht allzu stark steigen können, was dann natürlich, wie gesagt, letztlich deflationär wirkt. Alles in allem also, wie gesagt, gehe ich fest davon aus, dass im Dezember die Leitzinsen gesenkt werden und John C. Williams, der Vizechef der Federal Reserve, zugleich auch der Chef der Regionalen Notenbank von New York, die eine Sonderstellung in diesem Federal Reserve System innehat, hat sich dann am Freitag ja auch in Chile auf einer Rede dazu hinreißen lassen, zu sagen, er könne sich durchaus vorstellen, die Zinsen zu senken. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass sich zuletzt zwar viele FOMC-Mitglieder hawkig geäußert haben, aber dass wir eben auch einige haben, von denen wir wissen, dass sie die Leitzinsen gerne senken würden. Auf der einen Seite, ja, ist das eben John C. Williams, der Vizechef der Fed, und wahrscheinlich hat er sich dann auch mit seinem Chef Jay Powell abgestimmt, dem Chef der Federal Reserve, der dürfte daher auch eher auf der Seite der Tauben stehen. Dann haben wir natürlich Stephen E. Miron, der von Trump für Adriana D. Kukler interimsweise in das entsprechende Gremium entsandt wurde. Und hier muss man sagen, der hat zuletzt ja auch immer für stärkere Zinssenkungen noch gestimmt, ist ja auch im Interesse von Donald Trump selbst. Da kann man natürlich geteilter Meinung zu sein. Generell muss man aber sagen, wissen wir inzwischen auch, warum Adriana D. Kukler zurückgetreten ist. Denn die Dame hat im Umfeld wichtiger geldpolitischer Entscheidungen mit Aktien, mit Einzelaktien sogar gehandelt. Also nicht nur mit ETFs, sondern sogar mit Einzelaktien. Und das waren ganz klare Compliance-Verstöße. Und deswegen ist sie dann von ihrem Amt vor einigen Wochen zurückgetreten und wurde eben dann durch Stephen E. Miron ersetzt. Dazu haben wir dann Christopher J. Waller, der Einzige, der die US-Wirtschaft zuletzt wirklich gut analysiert hat und schon vor längerem auch für Zinssenkungen erstmals gestimmt hat. Der macht sich ja auch Hoffnung darauf, der Nachfolger von Jerome Powell werden zu können. Und eben Michael W. Bowman, ebenfalls von Trump entsandt. Das heißt, wir haben schon 5 von 12 stimmberechtigten Mitgliedern im FOMC, die tendenziell wohl für Zinssenkungen votieren. Hinzu kommt, dass unter anderem, wie gesagt, der Fed-Chef dabei ist. Das heißt, bei einem Putt, also wenn die Entscheidung 6-6 ausgeht, dazu komme ich gleich nochmal, würde dessen Stimme doppelt zählen. Das heißt, das ist auch schon mal ganz gut. Und es fehlt jetzt generell ja nur noch eine Stimme, um eben diesen Putt zu erreichen. Denn man muss sagen, in diesem Gremium sitzen insgesamt zwar 18 Mitglieder, aber nur 12 davon sind stimmberechtigt. Und von daher braucht man 6 Stimmen, 5 hat man schon. Und im Fall eines Putts würde dann die Stimme des Notenbankchefs den Ausschlag geben. Und der steht wahrscheinlich eher auf der Seite der Tauben, was dann für eine Zinssenkung, wie gesagt, im Dezember spricht. Und wie gesagt, darüber hinaus rechne ich auch mit weiteren Zinssenkungen. Die Fed wird sich sicherlich noch etwas zieren, so wie sich das zuletzt auch so getan hat. Aber am Ende wird sie da nicht umhinkommen, weil eben der Druck da auch zu groß ist. Und ich meine jetzt nicht unbedingt den politischen Druck, sondern den wirtschaftlichen Druck. Die Federal Reserve hat ja immer auch gesagt, sie möchte Geldpolitik für die Menschen machen. Und wenn sie das eben möchte, ja, dann muss sie eben jetzt handeln, denn ansonsten ja droht ein großer Teil der US-Wirtschaft in eine Rezession abzugleiten, wenn er es nicht sogar zum Teil schon ist. In den Wirtschaftsdaten sieht man das aber nur bedingt, wie gesagt, weil das Hype-Thema KI alles übertüncht. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich, wenn die Leitzinsen weiter sinken, die Situation, dass natürlich in dieses Hype-Thema künstliche Intelligenz noch mehr billiges Geld gepumpt wird, was kurzfristig natürlich gut ist und der Technologie weiter zum Durchbruch verhelfen dürfte, so wie damals auch bei dem Internet das der Fall war. Aber es könnte da natürlich am Ende zu einer Spekulationsblase kommen. Und das war ja auch meine These in meinen YouTube-Videos zuletzt, wo ich gesagt habe, wir sind dabei, eine solche Blase aufzupumpen. Wir sind also schon in einer Blasenbildung, wenn man so will. Aber wir sind eher noch im ersten Drittel. Und wir haben da sicherlich noch einige gute Monate vor uns. Nur muss man am Ende halt aufpassen, dass man rechtzeitig rauskommt, bevor die Blase platzt. Und das ist insofern immer schwierig, weil gerade die Endzeit der Blase, das ist die, wo es nochmal exzessiv nach oben geht, um einen Vergleich zu nennen mit der Dotcom-Bubble. In den letzten, ja, sagen wir mal 6 Monaten der Dotcom-Bubble hat sich damals der Markt nochmal im Prinzip verdoppelt. Und da war natürlich plötzlich jeder ja am Träumen, dass er sehr, sehr reich wird. Und dann von heute auf morgen platzte die Blase. Und das Ende ist dann bekannt. Seinerzeit verlor der Nasdaq in der Spitze, glaube ich, etwa 80%. Ganz so weit fallen sehe ich ihn heute nicht, weil heute natürlich die fundamentalen Bewertungen besser untermauert sind, weil eben diese Hyperscaler, Microsoft, Amazon und wie sie alle heißen, auch Milliardengewinne haben. Das war seinerzeit in der Dotcom-Bubble ja noch nicht der Fall. Das war eher Hoffnung auf Milliardengewinne. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir solche Situationen wie zuletzt durchaus auch das ein oder andere nochmal bekommen können. Wir hatten ja auch im April mit dem Liberation Day von Trump einen deutlichen Rücksetzer, ehe er dann zurückgerudert ist. Wir hatten jetzt aufgrund dieser vermeintlich hawkischen Haltung der Fed diesen Rücksetzer. Und das ist ganz normal, das gehört einfach dazu. Auch in einem absoluten Boommarkt, wenn es letztendlich nach oben geht, wird es immer mal wieder Rücksetzer geben im Index von etwa 10%. Eine Korrektur kann sogar bis zu -20% gehen, also davon waren wir diesmal noch weit weg. Und letztlich, wie gesagt, war es hier doch ein relativer Sturm im Wasserglas und es konnte sofort wieder eingefangen werden, als insbesondere dann, wie gesagt, John C. Williams sich dann etwas doofischer geäußert hatte und damit jetzt inzwischen langsam wieder klar wird, dass es doch wohl eine Zinssenkung im Dezember geben wird. Man muss natürlich sagen, Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich zuletzt von einigen gehört habe. Es ist ja nicht so kriegsentscheidend, ob jetzt da 25 Basispunkte im Dezember gesenkt werden oder nicht. Diese 25 Basispunkte, die machen den Bock am Ende ja nicht fett, wenn man es dann am Ende vielleicht im Januar nachholt. Das ist zwar auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite haben halt die Anleger massive Angst davor, dass die Federal Reserve einen geldpolitischen Fehler begeht, dass sie eben zu lange zu hawkisch bleibt. Und das hat eben diese Marktreaktion zuletzt verursacht. Abgesehen davon muss man natürlich sagen, dass zuvor einige Aktien auch sehr heiß gelaufen sind und jetzt da mal etwas Luft aus dem Markt gelassen wurde. Und ich denke, damit sind wir jetzt aber auch bereinigt und jetzt kann man sich auf die Lauer legen und den einen oder anderen Wert dann günstig einsammeln. Ja, kommen wir damit noch kurz zu dem, was an den Märkten dann heute abgegangen ist. Wir haben den DAX, der zwischenzeitlich mal über 200 Punkte im Plus lag, dann aber auch deutlicher zurückgesetzt hat. Am Ende reicht es aber noch für einen Plus von knapp 150 Punkten, 147,31, um genau zu sein, auf 23.239,18. Ja, auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Rheinmetall, Deutsche Telekom und Deutsche Börse. Muss man sagen, Deutsche Börse war zwischenzeitlich mal richtig durchgestartet, zuletzt dann korrigiert, dann nochmal so ein bisschen aufbäumen und jetzt geht es wieder ein bisschen abwärts. Generell eine tendenziell gutes Unternehmen, eine gute Aktie auch. Nur mittellangfristig hat man natürlich die Gefahren vom Kryptosektor, die sogenannten DEX, also die Decentralized Exchanges, die es da gibt, die könnten natürlich die Geschäftsmodelle solcher ja, zentralen Börsen wie der deutschen Börse, aber wie auch der New York Stock Exchange und so weiter angreifen. Insofern muss man da mal schauen. Die Aktie war, wie gesagt, zwischenzeitlich ein bisschen abenteuerlich bewertet. Das hat sich jetzt bereinigt. Grundsätzlich so im Bereich, wenn es nochmal in Richtung 200 oder vielleicht sogar unter 200 € geht, kann man sie wahrscheinlich einsammeln. Aber man sollte, wie gesagt, die langfristigen, mittellangfristigen Gefahren nicht ganz außer Acht lassen. Dann die Deutsche Telekom, zuletzt ebenfalls so ein bisschen in der Korrektur, war zwischenzeitlich auch sehr gut gelaufen, muss man sagen, war ja die Aktie, die ich jedem Neuling, der zu Corona-Zeiten an die Börse gekommen ist, und das waren ja damals einige, ans Herz gelegt hatte. Warum? Weil ich immer gesagt habe, ja, wer neu an der Börse ist, der kommt natürlich mit hoher Volatilität noch nicht so klar. Der kann, wenn es dann mal 20, 30% nach unten rauscht, sicherlich auch nervös werden. Und die Aktie der Deutschen Telekom, das war eigentlich so ein Langweiler, aber eigentlich relativ günstig bewertet. Zudem hat man da 4, 5% Dividendenrendite damals bekommen, was natürlich auch zwischenzeitlich Verluste, wenn es dann mal 20% runtergegangen wäre, auch so ein bisschen hätte ausgleichen können. Und tatsächlich hat sich das dann auch bewahrheitet. Wer da zu Corona-Zeiten zu 14, 15, 16 € eingestiegen ist, der hatte in der Spitze innerhalb von 2, 3 Jahren einen Verdoppler. Die Dividenden kamen noch on top. Und ja, damit war die Aktie dann ein bisschen heiß gelaufen. Zuletzt, wie gesagt, so ein bisschen zurückgesetzt. Aber ich bleibe dabei, so auf dem Niveau 26 bis 28, also da, wo wir uns jetzt etwa auch befinden, ist die Aktie durchaus wieder interessant. Allerdings braucht man hier einen etwas längeren Atem. Und wie gesagt, ist eigentlich auch ein schöner Dividendenwert, den man sich mal für Dividendendepots anschauen kann. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Rheinmetall. Und generell glaube ich, dass hier die Rüstungsblase, wenn man so will, ein bisschen am Platzen ist. Denn es geht hier nicht nur um das mögliche, ja, baldige Ende hoffentlich des Ukraine-Kriegs, sondern auch, wie es darüber hinaus weitergeht. Denn auf der einen Seite möchte man natürlich in Europa aufrüsten, aber wenn dann der Krieg tatsächlich zu Ende ist, wenn man sich vielleicht dann auch Russland wieder annähert, ist dann die Frage, ob das am Ende so kommt. Und selbst wenn es so kommt, muss man natürlich sagen, das ist natürlich eine Aufgabe, die sich über viele Jahre hin erstrecken wird. Und die Börse hat das aber schon relativ kurzfristig eingepreist, indem die Rheinmetall-Aktie teilweise ja über 2.000 € wert war. Und wir hatten es auch im Total Return Börsenbrief damals geschrieben, bei 2.000 und mehr würden wir die Aktie eher shorten. Das hat in einem ersten, ja, Versuch eigentlich ganz gut geklappt. Die Aktie ist ja schon mal dann deutlich zurückgefallen um 20% und mehr, hat dann aber nochmal die Hochs angegriffen. Damit hätten wir nicht unbedingt gerechnet, aber letztendlich kam es dann so zu einer Art Doppeltop-Bildung und jetzt geht es deutlich abwärts, auch mit anderen Rüstungsaktien wie Hensoldt, wie Renk und so weiter. Und hier wäre ich, wie gesagt, derzeit sehr vorsichtig. Kurzfristig nach diesem kräftigen Rücksetzer von in der Spitze fast 30% kann die Aktie natürlich auch jederzeit wieder anziehen, zumal die mittellangfristigen Ziele von Rheinmetall, insbesondere Rheinmetall, natürlich sehr, sehr gut aussehen. Die wollen ja in den nächsten Jahren den Umsatz auf sogar 50 Milliarden Euro pro Jahr steigern. Aber wie gesagt, ob das dann am Ende sich auch alles so realisieren lässt, das steht noch in den Sternen. Und von daher ist das natürlich eine Aktie mit gewissen Risiken in der Vergangenheit, in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen, auch ein bisschen heiß gelaufen dadurch. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, nach dem kräftigen Rücksetzer, den wir zuletzt gesehen haben, dass wir eine Gegenbewegung nochmal sehen. Aber ich glaube, dass die Höchstkurse hier erst einmal drin sein sollten auf absehbare Zeit. Und dann muss man mal schauen, wo sich die Aktie fangen kann und wie sie dann weiterlaufen wird. Die Gewinnerseite Infineon, Siemens Energy und Bayer. Infineon, ja, das ist weder Fisch noch Fleisch, muss man sagen. Hatte die Aktie ja zuletzt mehrfach besprochen, immer so ein bisschen wie auch heute, weder Fisch noch Fleisch. Ich sehe jetzt hier keinen Grund, dass die Aktie regelrecht abstürzen müsste. Dafür ist das Unternehmen mittlerweile auch zu stabil aufgestellt. Aber man ist eben auch nicht ganz am Puls der Zeit. Beispielsweise KI-Chips, wie sie Nvidia groß gemacht haben, da ist man jetzt nicht an Bord. Man ist eher so ein bisschen auch Autozulieferer mit seinen Chips. Geht vielleicht so ein bisschen in Richtung Texas Instruments. Und vor diesem Hintergrund sehe ich die Aktie jetzt weder abheben noch abstürzen auf einem aktuellen Niveau von 32, 33 €. Da kann es sicherlich auch nochmal Richtung 35, 36 gehen. Aber an schwachen Tagen kann die Aktie auch durchaus mal wieder unter 30 in den nächsten Wochen fallen. Also in dieser Range ist die Aktie drin. Und wer sie hat, kann sie halten. Kann vielleicht am oberen Ende der Range 35, 36 € mal Gewinne mitnehmen. Am unteren Ende dann vielleicht wieder einsteigen im Bereich 30 oder darunter. Und damit hat sich das dann auch. Siemens Energy. Hatte ich schon öfter gesagt, dass ich da komplett falsch gelegen habe. Ich hätte damals nicht gedacht, dass diese in Anführungszeichen Rettung durch den deutschen Staat so gut funktioniert. Damals gab es die Aktie ja teilweise unter 10, jetzt war sie in der Spitze schon über 110. Charttechnisch ist das Ganze jetzt ein bisschen schwierig. Eigentlich war sie zuletzt nachhaltig über die 105, 110 € nach oben ausgebrochen, hatte damit Kaufsignale generiert, die sie in Richtung 130, 135 hätten steigen lassen können. Dann kam jetzt dieser Rücksetzer am Markt, der hat die Aktie auch nochmal durchgeschüttelt, sie ist deutlich zurückgefallen und jetzt steht halt in Frage, ob dieser charttechnische Ausbruch ja noch relevant ist oder ob das so langsam sogar zu einem Fehlsignal wird. Wenn es zu einem Fehlsignal würde, könnte die Aktie kurzfristig auch deutlicher zurücksetzen. Also insofern, ja, ich habe hier in der Vergangenheit eigentlich immer falsch gelegen, von daher halte ich mich einfach zurück. Ich kann diese Aktie kaum einschätzen und ja, wer es besser kann wie ich, der kann damit gerne handeln. Ich halte mich bei Werten, die nicht so laufen, wie sie eigentlich aus meiner Sicht müssten, am Ende immer zurück und warte ab, was da passiert. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Bayer, da gab es gute Nachrichten aus der Medikamentenpipeline, hat die Aktie heute deutlich angefeuert. Tagesgewinner mit einem Plus von über 10%, wieder deutlich über der Marke von 30 €. Hier der Erfolg bei einem Schlaganfallmedikament zeigt, dass die Forschung bei Bayer nicht ganz so schlecht ist oder generell das Unternehmen nicht ganz so schlecht ist, wie es zuletzt teilweise gemacht wurde. Und generell muss man sagen, die Aktie ist in diesem Jahr relativ gut gelaufen. Das heißt, das könnte zum Jahresende auch noch dazu führen, dass im Zuge von Window Dressing hier noch weitere Kursgewinne winken. Und wenn die Aktie sich jetzt mal stabil über 30 € halten kann, dann hätte sie auch ein charttechnisches Kaufsignal Richtung 35, 36 €. Später wären sogar ja, 42, 43 € möglich. Und ich halte auch ein größeres Comeback bei Bayer, die ja jetzt jahrelang unter Monsanto und dieser Übernahme, die sie da fabriziert haben, gelitten haben, für durchaus möglich. Dann weiter zum MDAX, der sich zuletzt auch charttechnisch deutlich eingetrübt hat, aber immerhin konnte er die Marke von 27.500 bisher halten. Heute gab es dann auch einen kräftigen Schluck aus der Pulle, ein Plus von 354,72 Punkten oder 1,26%, 28.618,54 auf der Verliererseite, die Aktien von Evonik Industries. Ja, was soll man dazu sagen? Wir hatten im Total Return Börsenbrief die Aktie zu Kursen zwischen 18 und 20 € als Short-Kandidaten bezeichnet. Warum? Weil uns alleine hier das Management schon nicht gefallen hat. Der Vorstandschef ist da seinerzeit noch umhergeirrt und hat hier gegen die AfD gehetzt und was die so alles verbocken würde. Mittlerweile vertritt er teilweise deren Positionen, indem er sagt, ja, wir können hier jetzt in Europa mit unserer Klimapolitik nicht die ganze Welt retten, wenn wir hier dafür sorgen, dass beispielsweise die Abgase oder Abgasbelastung, der Schadstoffausstoß sinkt, indem wir unsere Chemieindustrie zum Beispiel zerstören, dann wandert die eben einfach ins Ausland ab, weil die Produkte, Kunststoffe beispielsweise, die BASF herstellt, die werden eben gebraucht und dann verlagert eben BASF seine Produktion nach China, was ja auch tatsächlich passiert und dann wird da sogar mehr Schadstoff ausgestoßen, weil die Chinesen halt nicht so harte Auflagen haben, wie wir das hier in Deutschland und Europa haben. Das ist zwar der richtige Ansatz, kommt aber ein bisschen spät und vor allen Dingen, nachdem er zuvor noch gegen die AfD aufgetreten ist, vertritt er nun quasi solche Positionen, also quasi so antigrüne Haltung. Und das ist natürlich so ein bisschen lächerlich. Generell muss man auch sagen, ein weiteres Problem, was wir hier bei Evonik seinerzeit hatten, ist, die haben eine relativ hohe Dividendenrendite, was ja jetzt erstmal nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber weil es dem Konzern nicht so gut geht, hätte man die Dividende eigentlich besser gekürzt. Das Problem ist aber, man hat hier die RAG-Stiftung als großer Aktionär und die braucht eben die Dividenden, um ihre Stiftungsarbeit weiterführen zu können. Das heißt, Dividendenkürzungen sind hier eher nicht so angedacht und das ist natürlich über kurz oder lang kann das ein Problem werden und dementsprechend, wie gesagt, wir hatten die Aktie zwischen 18 und 20 € als Short-Kandidaten im Börsenbrief und heute steht sie bei 13,11 €. Dann Renk und Hensoldt, das kann ich kurz fassen. Wie gesagt, Rüstung unter Druck, weil jetzt hier die Narrative so ein bisschen in Frage stehen. Ich hatte in der Vergangenheit vor längerem mal gesagt, wenn der Ukraine-Krieg jetzt bald enden sollte, dann könnte das dazu führen, dass die Rüstungsaktien, insbesondere vielleicht auch eine Rheinmetall, kurzfristig mal 10% fällt und das wäre dann eine Kaufchance. Und das hätte ich bisher auch so gesehen. Aber wie gesagt, das hat sich so ein bisschen jetzt verschoben, weil diese Aktien teilweise auch durch die Decke gegangen sind, damit am Ende zu teuer waren. Ja, und das wird jetzt zumindest mal so ein bisschen korrigiert. Und von daher, ja, muss man jetzt mal schauen. Generell muss man natürlich erstmal schauen, ob der Krieg da zu Ende geht, nur weil es da jetzt einen Friedensplan gibt. Das ist ja nicht der erste. Und die Europäer scheinen da auch wieder nicht zustimmen zu wollen, was auch so aus meiner Sicht immer ein bisschen schade ist. Aber gut, das müssen am Ende eigentlich sogar die Ukrainer entscheiden. Und die haben in der Vergangenheit auch nicht immer besonders glückliche Entscheidungen getroffen. Interessant, hier auf dem Eigenkapitalforum hatte ich heute ein Gespräch auch mit POR und habe sie nach der Ukraine gefragt, wie es denn da aussieht, wenn der Krieg zu Ende gehen sollte, ob man da als Baukonzern nicht gute Geschäfte machen könne. Und doch wurde ganz klar kommuniziert, dass man habe schon in der Vergangenheit gesagt, dass man in diesen Markt eigentlich nicht hineingehen wolle, denn was man doch so höre in Sachen Korruption und so weiter, das sei sehr, sehr gefährlich. Und selbst der Wettbewerber Strabag, der das ja offensiver angehen wollte, rudert da inzwischen so ein bisschen zurück. Also da muss man auch sehen, wenn Selenskyj hier in den, wie soll man sagen, den westlichen Medien immer so als der Kriegsheld gefeiert wurde. Man hat zuletzt mit dem Korruptionsskandal, der da aufgepoppt ist, auch gesehen, dass das vielleicht auch nicht alles so seine Richtigkeit hat. Und wie gesagt, noch bevor der Krieg damals ausgebrochen ist, haben selbst ARD und ZDF, insbesondere Herr Reste, der auch eher weit links steht, darüber berichtet, die Ukraine sei das eines der korruptesten Länder der Welt, das korrupteste in Europa auf jeden Fall. Und wenn man das mal so ein bisschen alles Revue passieren lässt, wie gesagt, dann muss man hier schauen, wie es weitergeht und wie es dann auch mit den Rüstungsaktien weitergeht. Und insbesondere, dass die Renk jetzt deutlich unter Druck gerät, die wir ohnehin als massiv überteuert betrachtet haben. Auch da hatten wir eher einen Short-Kandidaten im Börsenbrief ausgemacht. Das, ja, was heißt, freut uns. Ist natürlich nicht schön, wenn Aktien fallen, insbesondere für diejenigen, die investiert sind. Die ärgert das natürlich, aber das hätte man hier absehen können. Die Gewinnerseite dann United Internet, Aixtron hoch tief. United Internet, ja, eine Aktie, die man vor 1,5 Jahren kein Mensch wollte. Dann zwischenzeitlich in diesem Jahr Highflyer, zuletzt ein bisschen zurückgesetzt. Jetzt gab es ja da diese Gerüchte, Telefonica könne United Internet übernehmen. Und das ist insofern ganz interessant, denn die beiden haben ja lange Zeit zusammengearbeitet. Dann hat Telefonica ja seinen Großkunden, wenn man so will, verärgert, hat da ja versucht, Bedingungen durchzusetzen, die United Internet so nicht akzeptieren wollte. Und daraufhin sind die zu Vodafone gewechselt. Und das hat jetzt natürlich bei Telefonica dann am Ende reingehauen. Und jetzt gab es ja die Gerüchte, dass Telefonica United Internet übernehmen könne. Mal schauen, was da am Ende rauskommt. Durchaus möglich wäre das. Telefonica hätte auch die finanziellen Mittel. Auf der anderen Seite bei United Internet ist natürlich Ralf Dommermuth immer noch der starke Mann. Und wenn der sein Aktienpaket da nicht verkaufen will, dann wird es schwierig, gegen seinen Willen da zu übernehmen. Auf der anderen Seite, er hat in der Vergangenheit gesagt, er möchte da noch alles in Ordnung bringen und sich dann so langsam in den Ruhestand verabschieden. Und vielleicht, ja, würde das ja auch bedeuten, dass er seine Aktien zumindest teilweise verkauft, um sich dann auch ja, zur Ruhe setzen zu können. Aixtron, eine Aktie, die wir bei 40 Euro und mehr hier im Podcast immer wieder kritisch besprochen haben, seinerzeit auch zu teuer gewesen, hatte gesagt, die kann sich locker halbieren. Sie hat sich dann in der Spitze mehr als gedrittelt. Aktuell wieder auf dem aufsteigenden Ast, weil man jetzt hier so ein bisschen das Narrativ hat, in der Chipindustrie werden die Maschinen gebraucht. Aixtron generell sehr, sehr zyklisch, vielleicht so ein bisschen erinnert das an SÜSS MicroTec. SÜSS MicroTec, wie sie jetzt heißen, haben ja das Ü gestrichen, um international besser, wie soll man sagen, wahrgenommen werden zu können. Ein Ü ist natürlich im englischsprachigen Raum immer so ein bisschen problematisch, gibt es da nicht. Und ja, SÜSS MicroTec oder SÜSS MicroTec, wie sie jetzt heißen, sehr, sehr zyklisch. Eine Aixtron ähnlich, beides ja Überlebende des neuen Marktes, muss man sagen. Insofern ganz gut, dass es beide bis heute noch gibt. Sind auch keine schlechten Unternehmen, aber man muss sie halt richtig erwischen, diese Aktien. Denn in Aufwärtsphasen explodieren die, dann kann eine Aixtron auch wieder auf 40 oder sogar höher steigen. SÜSS MicroTec ja zuletzt teilweise auf 70 wieder gestiegen. In Abwärtsphasen geht es aber auch dementsprechend knallhart nach unten. Da werden solche Aktien dann teilweise auch in Anführungszeichen zu Penny Stocks. Nach der amerikanischen Definition wären das ja Aktien, die unter 5 Dollar bzw. dann unter 5 Euro notieren. Und ja, das ist bei solchen Werten eben nicht ausgeschlossen. Und der Tagesgewinner, die Aktie von hoch tief, heute mit einem kräftigen Schluck aus der Pulle, 6,4% ging es fast hier nach oben. Und ja, wenn ich mir das so anschaue, habe ich da jetzt wenig an Nachrichten gefunden, die das Ganze untermauern könnten. Und vor diesem Hintergrund, keine Ahnung, warum die Aktie jetzt heute so stark gelaufen ist. Habe das jetzt hier auf dem Eigenkapitalforum nicht mitbekommen, habe aber hier, wie gesagt, mit Por gesprochen. Und doch muss man auch sagen, laufen die Geschäfte nicht schlecht. Und man hat auch gesagt, dass man inzwischen langsam bemerkt, hier diese Konjunkturpakete, Infrastrukturpakete, die in Deutschland da aufgelegt worden sind, die Sonderschulden, Sondervermögen, euphemistisch genannt von der Regierung. Und vielleicht ja, wird jetzt hier wieder an der Börse dieses Infrastrukturthema gespielt. Das wurde ja am Jahresanfang schon mal gespielt. Dann zuletzt gab es Rücksetzer, was durchaus auch hier im normalen Bereich liegt und lag. Und ja, vielleicht wird das jetzt wieder zum Jahresende gespielt. Zumal diese Aktien ja auch in diesem Jahr trotz des Rücksetzers, den es zwischenzeitlich gab, zu den besseren gehört haben. Und dann bietet sich natürlich auch so ein bisschen Window-Dressing an. Dann der SDAX, ebenfalls zuletzt deutlich eingetrübt vom Chart, aber auch hier muss man sagen, letztendlich haben die Bären sich nicht ganz durchsetzen können, denn die Marke von 15.500, die hat er doch gehalten. Heute hat man sich wieder deutlich nach oben oder konnte man deutlich nach oben abprallen mit einem Plus von 303,25 Punkten oder 1,93%, also fast 2%, auf 16.053,96 Punkte. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir die Alschem Group, Formicon und Hamburger Reed oder Wright AG. Alschem Group, zwischenzeitlich ja auch ein großer Rüstungsprofiteur, weil mit den Chemikalien, die das Unternehmen oder mit den Produkten, die das Unternehmen herstellt, lässt sich eben auch Sprengstoff herstellen oder wird für Sprengstoffentwicklung und Produktion werden die benötigt. Deswegen die Aktie teilweise durch die Decke gegangen, war damit natürlich zuletzt so ein bisschen overhyped und das kühlt jetzt immer mehr ab. Da muss man sagen, generell ist das kein schlechtes Unternehmen, aber auch die beste Aktie der Welt und das ist Alschem jetzt definitiv nicht. Kann natürlich irgendwann zu teuer werden. Im Chart sieht man hier auch einen Doppeltop im Bereich 168. Das ist auch immer kritisch. Wir hatten in der Vergangenheit Aktien, selbst aus dem DAX-Bereich, ich glaube damals Lanxess war, glaube ich, im DAX, als sie so einen Doppeltop hatten und die ist hinterher dann böse zusammengebrochen. Also da muss man definitiv sehr, sehr vorsichtig sein. Da würden wir derzeit nicht ins fallende Messer greifen. Dann Formicon hatte ich heute auch ein Gespräch. Generell sieht es da mit den Biosimilars eigentlich ganz gut aus. Allerdings hat man auch klar kommuniziert. Man erwartet jetzt hier im laufenden vierten Quartal noch einige Deals. Und wenn man die abschließen kann, wenn da die Verträge unterschrieben werden, dann wird man auch seine Prognosen locker einhalten, vielleicht sogar übertreffen. Aber wenn das eben nicht gelingt, dann könnte es zu einer Gewinnwarnung kommen. Und das ist insofern natürlich kritisch, dass der Finanzvorstand Enno Spillner, mit dem ich gesprochen habe, unter anderem, der hat dazu erklärt, dass man da in guten Gesprächen sei und es auch danach aussehe, dass das klappe. Aber man wisse natürlich nicht, wie sich sowas entwickelt. Es kann immer sein, dass jemand, mit dem man in Gesprächen ist, dann plötzlich auf die Idee kommt, naja, vielleicht die brauchen den Deal. Da versuchen wir mal noch bessere Konditionen für uns rauszuhandeln. Und da sagt er auch ganz klar, für die Unternehmensentwicklung ist es jetzt nicht entscheidend, ob so ein Deal noch im Dezember abgeschlossen wird oder vielleicht dann erst im Januar. Denn letztlich ist nur wichtig, dass man einen guten Deal hat und am Ende das Geld fließt. Aber wenn man natürlich jetzt hier Prognosen hat für das laufende Geschäftsjahr und dann wird so ein Deal vielleicht erst im Januar abgeschlossen oder im Februar abgeschlossen, dann müsste man halt kurzfristig eine Gewinnwarnung rausgeben und das könnte nochmal auf der Aktie lasten. Übergeordnet läuft es hier aber definitiv gut in der Forschung bei den Biosimilars und generell sehr interessantes Unternehmen, aber Biotech, Biopharma, in dem, ich weiß nicht, wie man es da genau einordnen soll, Biosimilar, das ist natürlich dann doch ein schwieriges Geschäftsfeld. Interessant auch, aber hier, dass die Strüngmann-Brüder, die ja seinerzeit auch bei BioNTech früh dabei waren und bei vielen anderen sehr erfolgreich waren, die auch aus der Branche kommen, dass die auch hier weiter an Bord sind und auch hier hilfreich und unterstützend tätig sind und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass Formicon generell keine schlechte Aktie ist, aber dass man aktuell noch ein bisschen vorsichtig sein muss, denn sollte es hier nochmal zu einer Gewinnwarnung kommen, dann kann man die Aktie vielleicht auch nochmal unter 20 Euro bekommen. Ja, und Hamburger Reed oder Wright AG, das ist natürlich so eine Sache, die REITs, R-E-I-T geschrieben, Real Estate Investment Trust, eine Erfindung in den USA, dort werden sie steuerlich besonders behandelt. Dafür müssen sie im Gegenzug aber auch nahezu den kompletten Gewinn, den sie einfahren, ausschütten an die Aktionäre. Deswegen gibt es ja teilweise da auch monatliche Dividendenzahlungen bei US-REITs. Und das hat man versucht dann in Deutschland damals zu adaptieren, hat das aber wie immer mit Regulatorik überfüllt. Deswegen läuft das hier in Deutschland nicht so wirklich rund. Und auch Hamborner muss man sagen, ich hatte ja von denen mal eine Präsentation gesehen, schon vor einigen Monaten, hat sich eigentlich relativ gut verkauft, gut dargestellt. Dennoch war ich davon nie überzeugt. Und wenn man sich anschaut, wie die Aktie jetzt zuletzt gelaufen ist, dann muss man sagen, ja, zu Recht. Und generell natürlich der Immobilienmarkt in Deutschland ist schwierig. Habe da unter anderem auch mit Hypoport gesprochen. Und ja, vor diesem Hintergrund mal schauen, wie es da weitergeht. Dann die Gewinnerseite 1 und 1 aus dem United Internet Umfeld, genau wie Jonas Group beispielsweise. Dann Verve Group, das ist die ehemalige Media und Games Invest, die zuletzt auch mit ja, schlechten Nachrichten in Anführungszeichen geglänzt hat, die Aktie daraufhin deutlich abgestürzt. Und SFC Energy aus dem Brennstoffzellensektor, das sind jetzt alles Aktien 1 und 1. Okay, United Internet Umfeld, da kann man noch mitgehen, aber Verve Group oder SFC Energy, die muss man nicht unbedingt haben. Ich habe immer in der Vergangenheit gesagt, wenn ich eine Brennstoffzellenaktie kaufen müsste, also wenn man mir eine Waffe an den Kopf hält und sagt, du musst dir eine Brennstoffzellenaktie aussuchen, dann wäre das sicherlich nicht Plug Power und der ganze Mist, der da immer gehypt wurde, sondern es wäre wahrscheinlich SFC Energy gewesen. Aber zuletzt muss man auch sagen, hat diese Aktie jetzt nicht wirklich performt. Sie ist definitiv aber auch nicht so abgestürzt wie zum Beispiel eine Plug Power und andere. Aber nichtsdestotrotz ist die Performance natürlich alles andere als gut. Und generell war ich für den Sektor natürlich auch immer pessimistisch. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich kann da nach wie vor den Sinn in der Technologie nicht so ganz erkennen. Habe da seinerzeit ja auch mit Ingenieuren lange drüber debattiert. Und selbst die, die aus der Branche kommen und die ja dementsprechend gebiased eigentlich sind, dass das sehr positiv sein müsste, haben zum Teil gesagt, das ist halt sehr fraglich, ob sich diese Technologie durchsetzt. Generell war das Statement, was ich oftmals zu hören bekommen habe, immer generell die Technologie, ja, kann man einsetzen, aber dann beispielsweise bei LKWs, vielleicht bei Schiffen, da diese ganzen, die heute ja da irgendwie Öl verbrennen und so weiter. Und bei Flugzeugen weiß man es noch nicht, aber beim PKW und so weiter ergibt das wenig Sinn. Elon Musk hat das ähnlich gesehen und der Hintergrund war seinerzeit ja auch Ballard Power, einer der Ikonen aus der Branche. Die war ja im Jahr 2000 im Dotcom-Bubble-Hype auch komplett gehypt, die Aktie komplett durch die Decke gegangen und fiel dann hinterher auf Penny-Stock-Niveau, also sogar unter einen Dollar oder auf einen Dollar. Und daraufhin hatte ich mir dann überlegt, naja, wenn diese Aktie auch nur noch mal wie die Hälfte der alten Allzeithochs wieder erreicht, dann hätte man ja hier sein Geld verzweihundertfacht und mehr und dann hätte man ja dick einsteigen müssen. Deswegen habe ich mich jahrelang mit dieser Branche beschäftigt und bisher hat sich alles bewahrheitet, was ich gesagt habe. Das ist natürlich wieder so ein grünes Hirngespinst. Die möchten das gerne, dass sich das durchsetzt, aber tatsächlich, ja, ist es sehr, sehr schwierig und ich halte mich aus dieser Branche generell fern. Aber es bleibt auch dabei, was ich gesagt habe, das möchte ich hier nicht relativieren. Also wenn ich jetzt gezwungen wäre, eine Aktie aus der Branche zu kaufen, wäre es wahrscheinlich immer noch SFC Energy, weil ich das noch für eines der seriöseren Unternehmen da halte. Aber generell, ja, habe ich sowas nicht im Depot und brauche ich auch nicht in meinem Depot. Dann der Tech DAX, zuletzt im Bereich 3.900 bis 4.000 nicht weitergekommen. Das wäre die entscheidende Hürde gewesen. Dann auch deutlich zurückgesetzt. Das Positive, er hat dann aber auch wieder auf der Unterseite rechtzeitig gedreht, so im Bereich ja, 3.200 bis 3.400. Aktuell heute ein schönes Plus von 50,46 Punkten oder 1,48%, 3.459,68. Auf der Verliererseite PNE, ehemalige Plumbeck Neue Energien. Da läuft es in der Branche auch nicht rund. Hatte heute dann ein Gespräch mit Abo Wind oder ja, wie sie jetzt heißen. Und die haben ja die Gewinnwarnung des Jahres herausgegeben, zuletzt. Und das war auch ein sehr kritisches Gespräch, muss man sagen, weil da auch ein Aktionär, ein Großaktionär, wenn man so will, mit an Bord war. Die halten irgendwie, glaube ich, 2 bis 3% der Aktien. Und ich habe dann auch mich da selber zurückgehalten mit Fragen, habe da eher mal das Ganze so ein bisschen laufen lassen und beobachtet. Und tatsächlich die Verantwortlichen von Abo Energy, Abo Wind, wie sie früher hießen, die da waren, also IR-Manager in dem Fall, die haben da schon ganz schön geschwommen. Man muss sagen, das hat mir so auch ein bisschen leid getan, weil der verantwortliche IR-Manager ist natürlich IR-Manager, also Investor Relation, und hat das Desaster dann nicht zu verantworten, sondern muss das jetzt einigermaßen verkaufen. Aber ja, so wirklich gelungen ist ihm das auch nicht, das muss man ganz klar sagen. Sie haben jetzt da von Ernst & Young ja, Leute im Haus, die das Ganze jetzt auch durchleuchten. Dass das Unternehmen effizienter aufgestellt wird und so weiter. Und das hat er dann auch auf der einen Seite positiv dargestellt und mag ja auch durchaus sein. Aber es ist auch ganz klar durchgedrungen oder kam so raus, dass es doch da aktuell eine brenzlige Lage gibt. Man hat das versucht, so ein bisschen ja, besser zu verkaufen, dass man jetzt nicht vor der Insolvenz steht. Das glaube ich auch, dass das kurzfristig noch nicht der Fall ist. Aber die Banken sind aufgrund dieser heftigen Gewinnwarnung und des Kurssturzes der Aktie daraufhin, die hat sich ja mehr als halbiert in kurzer Zeit und verliert immer weiter, natürlich jetzt auch alarmiert. Und wenn die natürlich ihre Kredite fällig stellen würden, dann könnten hier auch die Lichter ausgehen. Also insofern, der Branche sieht das nicht so gut aus und von daher muss man da auch nicht unbedingt da groß reingehen. Und bei PNE, wie gesagt, in der Vergangenheit gab es ja hier auch Übernahmegerüchte, da hieß es schon, das ist so gut wie durch und am Ende hat das dann nie geklappt. Am neuen Markt hießen sie noch Plambeck Neue Energien, dann PNE Wind, heute nur PNE AG. Also ich brauche solche Aktien dann nicht im Depot. Deutsche Telekom, Hensoldt schon besprochen, das waren die anderen Verlierer im TecDAX und die Gewinnerseite United Internet, Aixtron 1&1 haben wir ebenfalls schon gehabt, sodass wir da auf die Einzelwerte nicht mehr eingehen müssen. Damit dann zum US-Markt und beginnen wir da mit dem Dow Jones. Und hier muss man sagen, der hatte ja den charttechnischen Ausbruch über die Marke von 46.000, war auch schon deutlich darüber hinweg und ich hatte aber trotzdem betont, das kann durchaus nochmal einen Pullback dahin geben und den haben wir zuletzt gesehen. Der Dow Jones ist zwar leicht unter die 46.000 gefallen, aber generell hat er sich in diesem Bereich dann doch gefangen und heute legt er dann ja auch wieder zu, 202,86 Punkte, 0,44%, 46.448,27. Jetzt gilt es aber, die Bullen müssen jetzt dranbleiben, jetzt muss es durchlaufen in Richtung erstmal 50.000 und später liegt dann das Kursziel, wie gesagt, so im Bereich 55.000 plus minus 1.000 Punkte. Muss man schauen, wie weit man da kommt. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute Walt Disney, Verizon Communications, Procter & Gamble. Das heißt hier auf der Verliererseite eher auch so ein bisschen die Old Economy, die ja in den USA, wie gesagt, unter Druck steht. Verizon Communication aus dem Mobilfunkbereich, Konkurrent beispielsweise von T-Mobile US, die ja zuletzt auch nicht so super gelaufen sind. Procter & Gamble kennt jeder, insbesondere natürlich durch Pampers, also auch Konsumgüter. Ja, da muss man, wenn es nicht rund läuft, vielleicht auch nicht Pampers kaufen. Da gibt es auch andere Windelmarken. Sowas ist natürlich dann für solche Konzerne nie gut. Und Walt Disney, da hat man nach wie vor auch so Probleme. In der Vergangenheit hatte man ja mit seiner Wokeness Probleme, beispielsweise, wo man da eine schwarze Schauspielerin als Schneewittchen aufgestellt. Das war natürlich ein Witz und dass dann keiner den Film gucken geht, braucht man sich nicht wundern. Da ist man jetzt so ein bisschen von meinem Abkommen. Klar, unter Trump hat sich da die Situation auch geändert, aber man hat nach wie vor auch andere Probleme, beispielsweise die Eintrittspreise in den Parks sind natürlich viel zu hoch, können sich viele Amerikaner auch nicht mehr leisten. Man hat jetzt zuletzt bekannt gegeben, man will das intelligenter preisen hier in, ich glaube, Euro Disney ist das schon so, dass man da so ein intelligentes Preissystem hat. Wenn die Nachfrage hoch ist, dann werden die Tickets teurer und in Zeiten, wo die Nachfrage niedriger ist, dann kriegt man es dann günstiger. So will man dann natürlich eine gleichmäßige Auslastung und dennoch einigermaßen gute Preise. Das heißt, wer halt dann zu Hochzeiten dahin will, im Sommer beispielsweise in den Sommerferien, der muss sich das halt leisten können. Andere gehen dann eben zu anderen Zeiten, wenn es vielleicht nicht ganz so begehrt ist. Und das will man jetzt auf alle diese Freizeitparks ausrollen. Das wird sicherlich auch helfen. Da kann man sicherlich auch KI nutzen. Aber generell hat Disney an vielen Fronten zu kämpfen und man ist da nicht so gut aufgestellt. Disney Plus läuft zwar ganz gut, aber das alleine hilft dann am Ende nichts. Und da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Übergeordnet aber hat Disney natürlich einige Assets, allein die ganzen Figuren, Mickey Mouse, Donald Duck kennt ja jeder und was man da alles an Assets hat, die ja zum Teil auch schon 100 Jahre alt sind. Und ich glaube, Disney wird nicht untergehen, aber man wird, aktuell hat man eine schwere Zeit und die Aktie wird jetzt kurzfristig kein Highflyer. Die Gewinnerseite dann International Business Machines, IBM, Big Blue genannt, dann Amazon.com und Merck & Co. IBM, ja, zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, jetzt ein bisschen zurückgesetzt, generell aber im Bereich Blockchain gut unterwegs, im Bereich künstliche Intelligenz, Watson und so weiter. Man hat ja damals auch den Schachweltmeister schon geschlagen, ist man auch ganz gut unterwegs. Und natürlich auch beim Thema Quantencomputing. Und ich denke, dass die Zukunft tatsächlich eine Mischung aus diesen drei Dingen auch beinhalten wird. Blockchain, also Dezentralisierung, wenn man so will. Dann künstliche Intelligenz, natürlich absolutes Hype-Thema, was auch sich definitiv durchsetzen wird. Und das dann auch in Verbindung mit Quantencomputer. Das macht das Ganze dann natürlich zum Teil auch sicherlich gefährlich. Aber IBM, die sind da, wie gesagt, ganz, ganz gut aufgestellt. Und vor diesem Hintergrund gefällt mir die Aktie weiterhin. Ich hatte sie ja beispielsweise auch in meinem Buch mit drin. Das war ja ein Buch über Krypto. Trading, aber da habe ich auch so ein paar Aktien besprochen, die eben im Bereich Blockchain und so unterwegs waren. Das war damals auch schon IBM und vielleicht ist nicht jeder Krypto-Tipp aufgegangen, aber ja, IBM war definitiv da nicht schlecht, sowas auch mal zu besprechen. Dann Amazon, klarer KI-Gewinner auch, die Aktie zuletzt nach Quartalszahlen neues Allzeithoch erreicht, dann zurückgesetzt, eigentlich ein Rücksetzer Richtung $235, $230 vielleicht, das wäre noch ein Pullback gewesen, dann hätte die Aktie weiter durchstarten können. Sie ist aber deutlich weitergefallen, jetzt versucht sie sich wieder zu berappeln. Jetzt ist die Frage, war das nur ein überschießender Pullback oder ja, wurde das Kaufsignal jetzt wieder zurückgenommen? Muss man abwarten, aber ich denke, mittelfristig wird sich die Aktie weiter nach oben bewegen. Generell Amazon natürlich auch gut aufgestellt im Bereich KI, ohnehin ein Gewinner, einer der Hyperscaler und natürlich auch Robotik, ein ganz großes Thema bei Amazon und das wird in Zukunft auch nicht kleiner werden und man hat beispielsweise auch seine Beteiligung an Anthropic, die ebenfalls zuletzt immer mehr wert geworden ist. Also alles in allem, bei Amazon, der Konzern, der feuert aus allen Rohren, der läuft auf Hochtouren. Und an der Börse wurde das durchaus ja auch bemerkt. Deswegen ist die Aktie nach Quartalszahlen erstmal auf neue Allzeithochs gesprungen. Jetzt zuletzt der Rücksetzer. Und wenn sich das jetzt wieder berappelt, denke ich, dass die Aktie weiter steigen wird. Und wenn sie mal über 240, $250 wieder kommt, dann steht hier ein Kaufsignal Richtung $300. Ja, Merck und Co., da hat sich zuletzt auch das Ganze gewandelt. Habe noch vor ein paar Wochen hier über Merck gesprochen, habe gesagt, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Die Aktie war ja vor 3, 4 Jahren einmal sogar die beste Aktie im Dow Jones und seitdem kommt sie nicht mehr so richtig in die Gänge und ich hatte es noch nicht ausgesprochen, wenn man so will. Seitdem steigt sie nur. Generell erkennt man zuletzt einen klaren Trend. Der gesamte Sektor Biotech, Biopharma, der läuft ganz gut. Eine Gilead Sciences, beispielsweise eine Regeneron jetzt mit größerem Comeback. Ja, die Aktie war ja schon über $1.200, hat sich dann halbiert, mittlerweile wieder in Richtung $800 unterwegs. Also da sieht man auch, wenn man so will, dass einige Anleger doch denken, dass die US-Wirtschaft ja vor einer Rezession eigentlich steht, auch wenn das die offiziellen Daten keineswegs hergeben. Denn gerade in solch rezessiven Phasen, die ja dann auch immer früher oder später mit Zinssenkungen einhergehen, da sind eigentlich Biotech, Biopharma-Werte gesucht, weil die natürlich oftmals forschende Unternehmen auch sind. Da sind natürlich sinkende Zinsen oder niedrige Zinsen von Vorteil. Und auf der anderen Seite sind sie natürlich auch Unternehmen, die in einer Rezession immer überperformen, ganz einfach deshalb, weil sie Medikamente auf dem Markt haben und wer krank ist, der muss eben seine Medikamente nehmen und kann jetzt nicht sagen, ja, ich nehme die Medikamente jetzt nicht, weil es mir wirtschaftlich nicht so gut geht, zumal oftmals ja auch Krankenversicherungen vorhanden sind, die das Ganze dann bezahlen. Also alles in allem, wie gesagt, sind das halt defensive Werte, die man gerade, wenn es auf eine Rezession zuläuft, spielt und sie wurden zuletzt am Markt gespielt. Und da sieht man, dass viele Anleger das auch befürchten. Und vor diesem Hintergrund, Merck & Co. gefällt mir jetzt ausgesprochen gut, muss man sagen. Heute über die Marke von 100 gestiegen, zuletzt allerdings auch in kurzer Zeit sehr stark gestiegen, ist noch nicht so lange her, da waren wir im 80er-Bereich, jetzt wie gesagt über 100. Das war natürlich ein kräftiger Schluck aus der Pulle, von daher, wenn es kurzfristig nochmal 5 oder 10% zurücksetzt, nochmal Richtung 95, vielleicht sogar $90, das wäre kein Beinbruch und das wäre hier dann jetzt eine Kaufgelegenheit aus meiner Sicht. Dann eher so ein P500, zuletzt ja auch neue Allzeithochs, dann etwas zurückgesetzt, aber das hält sich auch hier noch in engen Grenzen, wie man insgesamt sagen muss. Also zuletzt, der Markt ist nicht gut gelaufen. Wir haben eine Korrektur gesehen, aber wenn man das mal in sich genauer anschaut, dann waren das jetzt auch Rücksetzer in den großen Indizes von 5 bis maximal 10%. Also 10% hat, glaube ich, keiner ganz voll gemacht. Und wie gesagt, das ist eigentlich noch alles im Rahmen einer normalen Korrektur. Eigentlich kein Grund, nervös zu werden. Problem ist halt, dass auch immer wieder auf KI-Blase und so weiter hingewiesen wird. Und da haben viele Angst, dass sie da in ein offenes Messer laufen, wie sie das vielleicht damals in der Dotcom-Bubble getan haben. Gerade auch die, die schon länger am Markt sind. Aber aktuell, wie gesagt, sehe ich das noch nicht. Im S&P 500 heute auf jeden Fall ein Plus von 102,13 Punkten oder 1,55%, 6.705,12. Das Allzeithoch lag unter 7.000 Punkten, also das haben wir noch nicht, die haben wir noch nicht voll gemacht, 6.920 so um den Dreh. Und da sieht man einfach, wie gesagt, dass das jetzt kein so kräftiger Rücksetzer eigentlich war, dass man da schon in Panik geraten muss. Umso schöner eigentlich, dass die Stimmungsindikatoren das aber angezeigt haben. Denn das sorgt dann eben bei mir dafür, dass ich relativ entspannt bin und davon ausgehe, dass das eben nur eine Marktkorrektur war und ist und dass wir anschließend weiter nach oben gehen und danach sieht es ja jetzt auch erstmal wieder aus. Gewinner und Verlierer im S&P 500 auf der Verliererseite Copart, Paramount, Skydance und Carnival. Copart muss man sagen, eine Aktie, die zuletzt regelrecht durchgereicht wird. Wenn man sich das anschaut, ist noch nicht so lange her, da stand der Titel im Bereich so $65 und ja, jetzt schon fast halbiert. Befindet sich mehr oder weniger fast im freien Fall. Grundsätzlich aber jetzt kein so schlechtes Unternehmen. Von daher kann man sich fragen, ob da an der Börse nicht auch mal wieder ein bisschen übertrieben wird kurzfristig. Allerdings auf der anderen Seite haben wir das Problem, ist zwar längerfristig eine gute Aktie gewesen, jetzt aber mit kräftigen Rücksetzern. Der langfristige Aufwärtstrend ist noch intakt, also insofern müsste man eigentlich zugreifen so langsam. Aber man weiß halt nie, wo der Boden ist und selbst wenn man ihn einigermaßen trifft, wird es kurzfristig immer noch sehr, sehr volatil hin und her gehen. Da werden dann viele, die vielleicht sogar den Boden erwischen, auch wieder rausgeschüttelt und von daher, wer die Aktie nicht hat, der sollte sich sicherlich auf die Watchlist setzen. Das könnte durchaus interessant sein jetzt in den nächsten Tagen. Wer sie hat, der sollte sich jetzt nicht mehr rausschütteln lassen, aber noch scheint es da auch zu früh dann aufzustocken, sondern das Ganze jetzt erstmal auf die Watchlist beobachten und dann schauen, wenn es wieder nach oben dreht, dann vielleicht prozyklisch hier nochmal nachlegen. Dann Paramount Skydance, wie gesagt, zuletzt einige Aktien ja auch durchgestartet, aufgrund teilweise von Sonderfaktoren. Hier gab es ja Übernahmespekulationen, die sich zum Teil in der Branche da auch bewahrheitet haben. Die Aktien zwischenzeitlich auf über 20 Dollar gestiegen, jetzt zurückgesetzt. Generell muss man sagen, es ist halt fundamental jetzt kein so gutes Unternehmen wie beispielsweise eine Netflix oder andere. Von daher tue ich mich schwer damit, bei solchen Aktien da irgendwie zu positiv mich zu äußern. Auf der anderen Seite, wir hatten hier schöne Kurssprünge kurzfristig, jetzt haben wir einen Rücksetzer gesehen. Ich sehe die Aktie jetzt nicht ins Bodenlose fallen, aber ich sehe jetzt auch nicht die ganz große Fantasie, dass wir jetzt in Kürze wieder bei 20 oder 25 Dollar stehen. Eigentlich, wer die Aktie hatte oder hat, der hätte dann zu Kursen über 20 verkaufen müssen, Gewinne mitnehmen müssen, und auf dem aktuellen Niveau, sehe ich sie mal als Halteposition. Und Carnival, Kreuzfahrtunternehmen, generell eigentlich interessantes Geschäftsmodell, wurde natürlich dann in Corona-Zeiten hart getroffen. Warum ist Kreuzfahrt so ein interessantes Geschäftsmodell? Ganz einfach, wenn man erstmal auf hoher See ist, dann ist man auf Gedeih und Gederb an den Anbieter der Kreuzfahrt da ausgeliefert. Das heißt, wenn man essen, trinken will, das muss man alles bei ihm kaufen. Die haben natürlich die entsprechenden Preise und verdienen da sehr, sehr viel Geld, quasi ein Monopol dann auf hoher See. Deswegen generell gute Branche, in der Vergangenheit auch super performt. Dann kam aber Corona, dann konnte man teilweise überhaupt nichts anbieten, aber die Kosten, klar, man konnte die etwas senken, weil man Personal zum Teil entlassen konnte, wenn die Schiffe eh nicht gefahren sind, aber komplett auf Null fahren konnte man es nicht. Man hatte also nach wie vor hohe Kosten. Zudem die Schiffe müssen natürlich dann auch immer gewartet werden und gepflegt werden, wenn man so will. Und das hat damals dazu geführt, dass in der Branche doch einige in Anführungszeichen ins Schwimmen gekommen sind. Bei Carnival ist dann Saudi-Arabien, glaube ich, war es, mit dem Staatsfonds auch eingestiegen, hat Anleihen gekauft, hat sich auch Aktienpakete gesichert. Generell glaube ich, dass der Konzern hat Corona überstanden. Ihn wird es auch weiterhin geben. Selbst wenn nochmal so eine Pandemie kommen würde, würde am Ende wahrscheinlich Saudi-Arabien dann nochmal rettend eingreifen. Die Aktie war allerdings dann bei über 30 Dollar zu teuer, ist jetzt zurückgesetzt. Muss man jetzt auch mal abwarten, wie weit das Ganze noch geht. Aber tendenziell würde ich sagen, charttechnisch zumindest ist sie im Bereich spätestens 20 Dollar ganz gut unterstützt. Wahrscheinlich fängt sie sich sogar schon einen Tick vorher so im Bereich 24. Und davon sind wir mit 24,76 heute nicht mehr so weit weg. Heute nochmal Minus von 7%. Könnten jetzt so langsam auch die letzten Ausläufer eines Sell-Offs sein. Die Gewinnerseite dann Micron Technology, Western Digital und Broadcom. Da ist mehr oder weniger der Chipsektor. Gut, Western Digital ist eher so in Richtung Festplatten. Generell aber natürlich alles KI-Profiteure. Micron Technology zuvor gelaufen wie geschnitten Brot. Ich hatte sie ja zwischenzeitlich in meinem Wikifolio etwas übergewichtet, habe dann Gewinne mitgenommen, zum Teil zu früh, aber ich habe immer noch eine relativ große Position, von daher war das nicht so schlimm. Western Digital, ich hatte Seagate in einem Interview mit L&S Exchange vor ein paar Wochen besprochen. Seagate gefällt mir noch besser, aber Western Digital ist dann natürlich als Herausforderer auf den Spuren. Und Broadcom, das ist ja fast schon eine Aktie, die zu den Magnificent-Aktien gehört. Gibt ja eigentlich nur sieben, also die glorreichen sieben, aber muss man dann überlegen, ob man vielleicht eine wie Meta, die ja zuletzt deutlich unter Druck geraten ist, oder eine Tesla, die ja sehr volatil immer hin und her springt, ob man die dann da rausnimmt und dafür das durch Broadcom ersetzt. Alles in allem, hier läuft's rund, und heute ein kräftiger Schluck aus der Pulle, ein Plus von 11% bei Broadcom, und das bei einem Konzern, der, wie gesagt, ja zu den größten Unternehmen der Welt gehört, nach Börsenwert über 1 Billion auch, und greift jetzt schon wieder die Allzeithochs an. Und da muss man auch sagen, hier das Management in der Vergangenheit in den letzten Jahren einen fantastischen Job gemacht, und von daher, jeder, der da dabei ist, den kann man nur beglückwünschen. Und damit noch zum Nasdaq 100. Heute natürlich auch mit einem kräftigen Schlung aus der Pulle, 634,28 Punkte oder 2,62% ging es nach oben, 24.873,85. Und das ist natürlich sehr, sehr schön anzuschauen. Nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt wieder zurück über die 25.000, dann zu den Allzeithochs 26.200. Und wenn wir da drüber springen, dann kann weiterer Drive reinkommen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Copart hatten wir schon, dann Comcast, auch so aus dem Mediensektor, derzeit nicht unbedingt so en vogue. Und Starbucks, die nach wie vor Probleme haben, obwohl sie ja den ehemaligen Chef von Chipotle Mexican Grill dort als CEO installieren konnten oder für sich gewinnen konnten als CEO. Aber der schafft bei Starbucks die Wende anscheinend zumindest nicht so schnell, wie er das damals bei Chipotle geschafft hat. Vielleicht wäre es ganz gut, er würde wieder zurückkommen, denn auch Chipotle geht es ja derzeit nicht so gut. Und das sind die drei auf der Verliererseite. Die Gewinnerseite dann Micron Technology hatten wir schon, Broadcom hatten wir schon und dann eben Marvel Technology Group. Die haben nichts mit den Marvel Comics und so weiter zu tun, sondern sind ein Unternehmen auch im Bereich Chips, KI-Chips. Man hat teilweise Geschäftsbereiche, die ja nicht mehr so reinpassen, an Infineon und andere verkauft und konzentriert sich jetzt auf KI-Chips. Der Unterschied zu Nvidia, die Chips im Backbone, wo die ganzen KIs mit trainiert werden und so weiter. So die GPUs sind das ja auch früher gewesen. Und da ist Nvidia natürlich unangefochtener Marktführer, hat zuletzt auch fantastische Quartalszahlen wieder vorgelegt. Marvel Technology, das sind dann eher Chips, die auf den Endgeräten zum Einsatz kommen, damit die KI dort läuft. Und ja, das ist natürlich auch ganz interessant und das könnte insbesondere dazu führen, dass Marvel auf sich der nächsten 2-3 Jahre, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine zweite Nvidia wird, das ist dann auch extrem hohe Erwartungen, aber zumindest so in die Richtung könnte das laufen und dementsprechend habe ich mich ja auch in YouTube-Videos öfter schon positiv zu der Aktie geäußert, wie man generell sagen muss, dass ja, mein Credo beide Dips letztlich immer gepasst hat und ich gehe auch davon aus, dass das diesmal wieder so war. Der Dip war etwas kräftiger, war auch diesmal nicht nur einen Tag, sondern vielleicht mal eine Woche, wenn man so will. Aber alles in allem bleibe ich dabei, wie gesagt, dass wir da nach wie vor in einem Aufwärtstrend sind und man sich da auch nicht zu verrückt machen sollte. Und generell gilt halt immer, wer gehebelt unterwegs ist, der kann natürlich bei solchen Rücksetzern sehr schnell aus dem Markt fliegen. Gerade wenn Indizes 5 oder 8% zurücksetzen, ja, dann fallen Einzelaktien auch mal 20 oder 25% und da reicht dann halt schon ein Hebel von 4 oder 5 und man ist ausgenockt. Das ist dann immer die Krux dabei, deswegen da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber wer hier auf die Aktien direkt setzt, der kann natürlich dann gute Gewinne machen. Und damit möchte ich dann auch gleich noch zu den Kryptos kommen. Aber bevor ich dazu komme, ich hatte zuletzt eine Oscar-Hells in einen ja, Ausverkauf hinein gekauft. Ein Unternehmen so aus dem Bereich, ja, wie der Name schon sagt, Healthcare, also in dem Fall aber auch Versicherung. Und einer der Gründer ist hier der Bruder von Jared Kushner, der bekanntlich der Ehemann von Trumps Tochter ist. Und da gab es zuletzt Gerüchte, Obamacare und so weiter könnte zurückgedreht werden. Das würde eine Oscar Health reinhauen. Deswegen ist die Aktie stark gefallen. Ich habe dann argumentiert, dass ich nicht glaube, dass Trump einem, wenn man so will, Familienmitglied schaden möchte. Ob das jetzt wirklich dahinter gesteckt hat oder ob zuletzt die Gerüchte eigentlich auch einfach nur übertrieben waren, sei es wie es sei. Heute jedenfalls gab es Marktgerüchte, dass die nächsten 2 Jahre Obamacare erstmal wahrscheinlich so einigermaßen weiterlaufen wird wie bisher, dass da nicht viel dran geändert wird. Und Oscar hält damit einen Kurssprung von 22%. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen zu früh eingestiegen. Ich hatte zwischenzeitlich leichte Verluste, aber jetzt heute mit diesem Kurssprung ist die Position dann deutlich ins Plus gedreht. Und eigentlich ärgere ich mich jetzt nur, dass ich gerade auch in den Anführungszeichen Crash, was ja letztlich nur eine Korrektur zuletzt war, die Position nicht noch ein bisschen aufgestockt habe. Ich habe sie heute aber auch nicht verkauft, denn ich gehe davon aus, die Aktie könnte vielleicht noch Richtung $20 laufen. Und heutiger Schlusskurs um die 16,50, also da wäre noch ein bisschen Potenzial nach oben und kann man sich ja durchaus mal anschauen. Ist allerdings eine spekulativere Aktie und bei mir auch ein Trade. Also wenn die jetzt wirklich in Richtung 20 unterwegs wäre, würde ich dann wahrscheinlich auch Gewinne mitnehmen. Und bevor ich jetzt dann zum Ende komme, noch ein kurzer Blick auf die Kryptos. Auch da hat es ja zuletzt richtig reingehauen. Da gab es dann natürlich auch wieder viele, ja, ich will jetzt nicht sagen Gerüchte, aber Erklärungen. Da hieß es dann, ja, es wird jetzt von MSCI entschieden, ob da diese Treasury-Unternehmen aus den Indizes fliegen und deswegen gab es da Abverkäufe. Wenn man sich das aber mal ja genauer angeschaut hat, dann hat man sehr schnell festgestellt, dass das auch sehr, sehr viel Quatsch war. Denn es gibt eigentlich bisher nur ein Treasury-Unternehmen, nämlich Strategy, die ehemalige MicroStrategy, die in einem wichtigen Index drin ist, nämlich dem Nasdaq 100. Im S&P 500 ist Strategy, soweit ich weiß, nicht. Es gab zuletzt natürlich Gerüchte, dass sie da reinkommen könnte, weil die Aktie ja zwischenzeitlich auch sehr gut gelaufen ist, aber jetzt in den letzten Tagen auch deutlich zurückgekommen. Deswegen ist das vermutlich dann vom Tisch. Aber dass jetzt das dahinter gesteckt haben soll, das halte ich dann doch für sehr gewagt. Ich glaube eher, dass an den Kryptomärkten, da reagiert man halt noch sensibler auf die Aussichten in Sachen Geldpolitik, insbesondere in den USA. Die Federal Reserve gilt ja als die Notenbank der Welt. Und da hat man halt noch mehr Sorgen gehabt über eine zu hawkische Fed. Und dementsprechend ging es hier zuletzt nach unten. Aus meiner Sicht allerdings deutlich zu weit. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir den Bitcoin, dass er nochmal unter 100.000 fallen könnte. Okay, das war immer möglich. Aber dass er unter 95.000 fällt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Und im Tief waren wir sogar an der 80.000er Marke. Also das war schon ganz, ganz kräftig. Aber mittlerweile auch schon wieder deutlich erholt. Aktuell knapp unter $89.000. Ethereum wieder an der 3.000er Marke dran. Und ich bleibe auch hier dabei. Die guten Kryptowährungen, die wird es auch in Korrekturen immer mal wieder heftig zerreißen, so wie zuletzt wieder. Aber am Ende, ja, wer Bitcoin durchgehalten hat, so wie ich das ja jetzt schon seit wie lange ist das jetzt schon, fast 15 Jahre tue, der hat am Ende immer gewonnen und ich gehe davon aus, dass es auch weiter so sein wird und von daher, wie gesagt, kann man solche Chancen auch da nutzen, wenngleich natürlich es hier noch schwieriger ist, aufgrund der noch höheren Volatilität, Das ist mir schon klar. Nichtsdestotrotz, ich gehe nicht davon aus, dass der Bitcoin auf Null fällt und also ein Quatsch, wie man zuletzt zu hören bekam. Ich gehe auch nicht davon aus, dass alle Altcoins auf Null fallen. Aber man muss natürlich sagen, bei Altcoins muss man schon genauer hinschauen. Da gibt es auch sehr, sehr viel Schrott, gerade weil es mittlerweile ja auch zig Millionen davon gibt. Und ja, wie sagt man in Trier, es gibt ein, zwei oder Millionen. Ja, vor diesem Hintergrund, wie gesagt, muss man da schon wissen, was man tut. Aber wenn man das weiß, dann kann man auch hier die Chancen nutzen. Und auch hier glaube ich, dass es wahrscheinlich richtig war, wenn man zuletzt den Dip gekauft hat. Kann natürlich sein, dass kurzfristig nochmal Ausläufer gibt. Vielleicht der Bitcoin nochmal Richtung 85.000, 84.000 oder sogar nochmal Richtung 80.000 fällt. Hängt auch davon ab, wie gesagt, wie die Federal Reserve sich gibt. Es kommt ja nicht nur darauf an, die Zinsen zu senken, sondern man muss dann natürlich auch in Aussicht stellen, dass man das womöglich dann weiterhin tut. Das könnte sein, dass das dann nochmal reinhaut, wenn man sich da weiter so zugeknöpft gibt. Generell muss man aber auch immer schauen, nicht nur auf die Kryptomärkte oder die Aktienmärkte, denn da sind natürlich viele dann auch unterwegs, ja, wie soll man sagen, Zocker, Trader. Man sollte sich auch immer die Anleihenmärkte anschauen. Die sind zuletzt sehr, sehr ruhig geblieben. Dort hat man weiter fest daran gehalten, dass im Dezember die Zinsen nochmal gesenkt werden um 25 Basispunkte. Und da hat man sich nie irritieren lassen. Die Renditen sind weder gestiegen noch gefallen. Also klar, ein bisschen schwanken die auch, aber jetzt nicht exorbitant. Und alles in allem, wie gesagt, wenn man auf den Anleihenmarkt geguckt hat und wie ruhig der geblieben ist, dann war eigentlich klar, dass das hier letztlich dann doch eher ein Sturm im Wasserglas oder eine normale Marktkorrektur eben sein dürfte und dementsprechend konnte man ruhig bleiben. Ja, damit bin ich am Ende heute. Sehr, sehr langer Podcast. Ich hoffe, dass es euch trotzdem dann gefallen hat. Wenn ja, gerne natürlich auch positive Bewertungen dalassen, gerne auch meinen Kommentar dalassen, dass ich auch hier vielleicht mal drauf eingehen kann. Wie gesagt, YouTube geht definitiv auch weiter, wenn ich jetzt Ende der Woche dann mal wieder in Trier bin, also wahrscheinlich jetzt Anfang Dezember. Ja, da muss ich halt nur schauen, dass da die Bautrockner aus dem Büro rauskommen, dass dann da alles abgetrocknet ist und dann geht das da, wie gesagt, weiter. Und generell möchte ich natürlich noch in diesem Jahr die 10.000 YouTube-Abonnenten vollkriegen. Da fehlen jetzt keine 30 mehr. Insofern, wer hier den Podcast hört und wem der Podcast gefällt, der kann vielleicht ja auch mal den YouTube-Kanal sich anschauen und dort ein Abo dalassen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne, wie gesagt, hoffe ich, dass es euch gefallen hat und sage wie immer an dieser Stelle nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.